Meine Damen und Herren, wir haben uns gestern Abend unterhalten über ein Thema, was die Anwendung des christlichen Glaubens zum Inhalt hatte. Über das Thema, wie man heute noch als Christ in der Welt der Wirtschaft tätig sein kann. Wir wollen uns heute Abend über ein mehr fundamentales Thema unterhalten, über die eigentliche Standortbestimmung des Christen in dieser Welt. Es ist wichtig, sowohl für Christen als auch für Nichtchristen, dass sie wissen, worüber sie reden, wenn sie über das Christsein reden und worum es sich handelt. Während wir also gestern Abend eine Art von Bewährungsproblem des Christentums durchgedacht haben, wie kann man das alles anwenden, werden wir uns heute Abend über ein Identifizierungsproblem miteinander unterhalten müssen. Warum macht es Sinn, Christ zu sein? Und was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Das Thema, über das ich heute Abend reden möchte, wie Sie eben hörten, erscheint auf den ersten Anblick etwas polemisch. Es klingt so, als müsste ich mich verteidigen, weil jemand behauptet habe, ich sei vom Glauben abgesprungen. Oder es klingt, als müsste ich erklären, warum ich immer noch dabei bin, wo doch alle anderen schon nicht mehr dabei sind. Das war nicht meine Absicht. Das ist keineswegs der Fall. Ich habe dieses Thema nur deshalb gewählt, um zum Ausdruck zu bringen, dass ich in meiner ureigensten Überzeugung unter meinem Glauben an den Gott der Bibel, in Jesus Christus, nichts geändert hat, seitdem ich zum letzten Mal hier bei Ihnen war und redete. Das soll allerdings auch heißen, dass man heute seinen Glauben an Christus keinesfalls automatisch beibehält. Es ist primär immer wieder eine Gnade Gottes, die mir hilft, an dem festzuhalten, was ich wirklich und wahrhaftig glauben kann. Ich möchte heute Abend in erster Linie zu denjenigen reden, die nicht der gleichen Überzeugung sind wie ich und die das nicht fassen und halten können, was ich mit der Gnade Gottes fassen und halten kann. Ich möchte allerdings auch zu denen reden, die wie ich Christen sind. Ich möchte Sie alle bitten, heute Abend mit mir zusammen die Voraussetzungen und die Fundamente des christlichen Glaubens zu bedenken, entweder zum ersten Mal oder mal wieder. In der Theologie heißt diejenige Fachrichtung, die sich mit der Verteidigung des Glaubens beschäftigt, Apologetik. In der Regel handelt es sich dabei um Verteidigung unter Heranziehung von Vernunftgründen. Solange Apologetik nicht in billige Rechthaberei ausartet, ist sie als Form der Darstellung christlichen Glaubens durchaus in Ordnung. Schließlich hat Gott uns ja auch einen Verstand gegeben, den wir richtig gebrauchen sollen. Und schließlich sagt zum Beispiel Petrus in einem seiner Briefe, seid jederzeit bereit, euch jedem gegenüber zu verantworten, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und dann fügt er noch hinzu, jedoch mit Sanftmut und Ehrerbietung und habt ein gutes Gewissen dabei. Ich hoffe, dass mir das alles gelingt heute Abend. Christliche Apologetik hat also durchaus ihre Daseinsberechtigung, wenn sie dem ganz und gar geistlichen Inhalt dessen, was sie herausstellen will, Rechnung trägt. Sie hat aber doch anscheinend nur begrenzte Überzeugungskraft. Paulus zum Beispiel war sicher ein glänzender Apologet. Seine brillanteste uns überlieferte Rede war die auf dem Areopag in Athen. Das Neue Testament berichtet jedoch nicht davon, dass dadurch viele Griechen überzeugt wurden. Überzeugen hat etwas mit Zeugnis zu tun, damit, dass ein Zeuge etwas bezeugen kann. Nur was ich selbst erlebt habe, kann ich bezeugen, sonst sollte ich nie als Zeuge auftreten. Ich kann dann für die Wahrheit des Erlebten als Zeuge auftreten. Augen- und Ohrenzeugen finden vor Gericht immer besondere Bedeutung. In der Verbreitung des Evangeliums von Christus hat das Zeugnis jederzeit eine besondere Rolle gespielt. Einesteils wegen seines sozusagen objektiven Wahrheitsgehalts, wegen der Wiedergabe von etwas Selbsterlebten, aber darüber hinaus stellenweise jedoch noch wegen seines, ich möchte fast sagen, stellenweise überobjektiven Charakters. Und Sie werden mir gleich entgegenhalten, man kann doch nicht mehr als nur objektiv sein. Ich sage doch, das kann man. Wissen Sie, was einigen Zeugnissen über Jesus Christus einen fast überobjektiven Charakter verleiht? Die Tatsache, dass auch seine Feinde sehr oft Zeugen wurden von Wundern, die er tat, und das dann bezeugten. Jesus wurde kontinuierlich sehr scharf beobachtet von hart zu überzeugenden, ihn innerlich sehr scharf ablehnenden Theologen und Schriftgelehrten, die das natürlich alles in Abrede stellen wollten, was er tat und sagte. Und wenn solche Leute dann selbst mit zusehen mussten, wie Jesus zum Beispiel einen Mann namens Lazarus von den Toten auferweckte, dann ist das Zeugnis dieser Leute schon fast mehr als objektiv. Diejenigen unter ihnen, die diese Begebenheit kennen, wissen, dass sie sich hinterher Gedanken darüber machten, wie sie diesen Lazarus wieder umbringen konnten. Sie bezeugten also Gottes Wunder gegen ihre eigene Überzeugung. Wer dann diesen Zeugnissen nicht mehr glaubt, der ist de facto sehr hart und sehr schwer, vielleicht sogar gar nicht mehr zu überzeugen. Uns sind jedoch eine ganze Reihe von Zeugnissen überliefert von Menschen, die keine Christen waren, von Juden und von Römern. Das wird sehr oft unterschlagen von denen, die behaupten, das Neue Testament überlieferte sei nicht nachweisbar. Ich erwähne das alles bereits dann hier an dieser Stelle, weil ich später immer wieder darauf eingehen möchte, warum das und inwiefern der biblische Christusglaube wirklich glaubwürdig ist. Denn nur deshalb, meine Damen und Herren, weil das biblische Christuszeugnis glaubwürdig ist und nur deshalb, weil Christus als Sohn Gottes glaubwürdig ist, deshalb ist auch das, was er gesagt hat, glaubwürdig. Und nur deshalb bin ich Christ. Ich möchte also jetzt versuchen, mit Ihnen zusammen einen großen, weiten Bogen um dieses Thema zu schlagen. Wenn ich Ihnen in einem einzigen Satz sagen sollte, warum ich immer noch Christ bin, dann würde ich sagen, weil das biblische Christentum wie keine andere mir bekannte Basis für Glauben, Denken und Leben mir alle meine Fragen beantwortet, und zwar auf eine umfassende, mich innerlich ganz und gar überzeugende Art und Weise. Ich denke dabei an drei verschiedene Gruppen von Fragen, auf die ich im Folgenden eingehen möchte. Und natürlich nur skizzenhaft, damit Sie auch noch ins Bett kommen heute Nacht. Als erstes sind da die Fragen meiner denkenden Vernunft, meine intellektuellen Fragen. Viele Menschen sind leider der völlig falschen Meinung, dass der biblische Glaube den kritischen Fragen der denkenden Vernunft nicht standhalten kann. Dahinter steht die zweifellos bemerkenswerte Ansicht, dass der Glaube an den Gott der Bibel primär etwas ist für Leute, die Schwierigkeiten mit dem Denken haben. Das ist nun nicht ganz so. Die flache und etwas schlüpfrige Logik unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft, die uns in Zeitungen und Illustrierten angeboten wird, nimmt uns ja jegliche Art von Nachdenken Stück für Stück ab, damit wir dann umso leichter und umso müheloser manipuliert werden können und hinterher simplen Ideologien verfallen, die noch viel schwächer sind als jegliche Art von Glaube. Ein weit verbreiteter Standpunkt ist also zum Beispiel der, dass Denken höher zu bewerten sei als Glaube, wenn ich versuche, mich einer Wahrheit zu vergewissern. Denken sei realistisch, weil vernünftig, und Glauben sei halt weniger realistisch, weil nicht der Vernunft entsprechend. Wenn Sie in eine ostdeutsche Buchhandlung gehen, dann finden Sie dort Berge von Literatur, wo diese These vertreten wird. Sie finden die gleiche Literatur auch in Westdeutschland. Dort müssen Sie sie nur suchen, weil sie besser verpackt ist, unter anderen Titeln. Lassen Sie mich das eine jedoch von Anfang an gleich klar herausstellen. Ein Glaubensschritt ist nicht das gleiche wie die Verabschiedung der Vernunft. In der Regel ist ein Glaubensschritt eine Ingebrauchnahme der Vernunft. Er ist sogar manchmal eine Freisetzung der Vernunft. Sowohl Glaube als auch Unglaube sind ausgesprochen irrationaler Natur. Ich möchte fast sagen geistlicher Natur. Wenn der Unglaube meine Vernunft dominiert, beeinträchtigt er sofort meinen Denkprozess und lässt jegliche Art von geistlicher Wahrheit ab dann unmöglich erscheinen. Der Ungläubige, der stets freiwillig nicht glaubt, kann kann geistliche Wahrheiten nicht erfassen, weil er sie nicht erfassen will. Er behauptet zwar, dass er nur seiner Vernunft vertraut, ist jedoch blind gegenüber der Tatsache, dass er Annahme nach Annahme nach Annahme macht hinsichtlich der Unmöglichkeit der Existenz geistlicher Wahrheiten. Er verachtet den Glauben des Gläubigen und vollzieht zur gleichen Zeit selbst einen Glaubensschritt nach dem anderen. Alles basierend auf der ersten Annahme, dass Gott nicht existiert. Weil Menschen nun nicht beweisen können, dass Gott nicht, ob Gott existiert oder ob er nicht existiert, ist also der erste Schritt bei allen diesbezüglichen Denkübungen jeweils ein ganz klarer Glaubensschritt, entweder für ihn oder gegen ihn. Und diese ganze Angelegenheit wird dann noch ulkiger und noch sinnloser, wenn ich versuche, Gott abzulehnen und dabei eine wissenschaftliche Methode zur Hilfe nehme. Die Naturwissenschaft zum Beispiel, und wenn wir über Wissenschaft reden, reden wir halt meist über Naturwissenschaft, ist nur deshalb und nur deshalb eine sogenannte exakte Wissenschaft, weil sie sich selbst beschränkt hat auf Beobachtungen im Bereich des sinnlich Wahrnehmbaren. Sonst verhandelt sie nichts. Und diese Methodik nun heranzuziehen, um vermeintliche Beweise liefern zu können, dass die Wunder Jesu nicht wahr sind oder seine Auferstehung von den Toten nicht wahr ist, meine Damen und Herren, ist nicht nur grober Unfug, sondern auch Missbrauch dieser ansonsten sehr gut funktionierenden wissenschaftlichen Methode. Während die Wissenschaft nur nach Urteile fällt, haben wir hier es mit einem typischen Vorurteil zu tun. Nochmal, um es ganz deutlich zu machen, wer es unmöglich findet, die Gottessohnschaft Christi, seine Wunder, seine Auferstehung oder was immer zu akzeptieren, hat in der Regel keine Schwierigkeiten mit dem, was dort in der Bibel steht. Er hat Schwierigkeiten mit seinen eigenen Vorurteilen, mit sich selbst. Er kämpft nicht mit Gott und der Welt, er kämpft mit sich selbst. Und das ist in der Regel der schwerste Fall. Gott wird nur auf die Dauer von denen nicht gesehen, die freiwillig blind sind oder freiwillig blind bleiben. Mich verblüfft zum Beispiel immer, mit welcher Mischung aus Arroganz und Dummheit, wenn ich das hier mal sagen darf, heute unseren Kindern in der Schule die Entstehung des Menschen mittels Evolution als Faktum verkauft wird. Selbst für einen Wissenschaftler ist es schon schwierig, an einen Schöpfungsakt von Mann und Frau oder von einem weiblichen und männlichen Wesen zu glauben, in einem gleichzeitigen Erbsprung in ein männliches und weibliches Wesen in der gleichen Generation, in der gleichen Gegend. Ich habe mir zum Beispiel von Mathematikern sagen lassen, dass die zufällige Entstehung eines einzigen Eiweißmoleküls so niederschmetternd unwahrscheinlich ist, dass die entsprechenden Zahlen, die uns die mathematische Theorie der Wahrscheinlichkeit dazu liefert, schon gar nicht mehr fassbar sind. Um die Entstehung eines einzigen Eiweißmoleküls als niedrigsten Baustein alles Lebens, wie wir heute annehmen, aus der Unzahl aller anderen Kombinationsmöglichkeiten heraus Wirklichkeit werden zu lassen, ist nach der Wahrscheinlichkeitstheorie ein Materieball notwendig, der irrsinnig viel größer ist als der der Erde. Er müsste einen Durchmesser haben von 10 hoch 82 Lichtjahren. Größer als das gesamte uns bekannte Universum. Und um dieses Molekül, dieses einzige Molekül der Entstehung von Leben, in dieser Riesenmasse entstehen zu lassen, ist auch noch eine beachtliche Entstehungszeit notwendig. 10 hoch 243 Milliarden Jahre. Trotzdem verkaufen akademisch ausgebildete Lehrer unseren Kindern Tag für Tag diese Angelegenheit als wissenschaftlich erwiesenes Faktum. Lassen Sie mich zu meinem Thema wieder zurückkehren. Die Resultate des Denkens sind also durchaus nicht seriöser als die des Glaubens. Sowohl Denken als auch Glauben beginnen immer mit einer gewissen Annahme. Und am Anfang steht in der Regel eine Willensentscheidung dafür, mit welcher Annahme ich beginnen will, mit der oder mit der. Ich werde also Gott nicht einen Schritt näher kommen, wenn ich an den Anfang die Annahme setze, dass er nicht existiert. Wenn ein Wissenschaftler etwas herausfinden möchte, macht er in jedem Fall die Annahme, dass das, was er erforschen möchte, existiert. Oder dass es zumindest denkmöglich ist. Sonst würde er natürlich nie damit anfangen, versuchen herauszufinden, was er herausfinden möchte. Und wer mit dieser Annahme an die Berichte der Bibel herangeht, wird erstaunliche Entdeckungen machen. Denn die Bibel hat durchaus sehr befriedigende Antworten auf die kritischen Fragen der denkenden Vernunft. Die Hauptfrage dessen, der kritisch an die Bibel herangeht, und mit kritisch meine ich ohne Vorurteile gefällt zu haben, die Hauptfrage ist stets, ist das alles wahr, was dort steht? Ist das damals wirklich geschehen? In Raum und Zeit. Denn wenn das alles wirklich geschehen ist damals, dann müsste ich ja wohl ernsthaft überdenken, was das alles für mich bedeutet, für mein Leben, für meinen Tod und vielleicht auch für mein Leben nach meinem Tod. Die Frage, ist das alles wahr, heißt also jetzt, ist das alles geschichtliche Tatsache? Und die noch bohrende Frage ist, haben nicht vielleicht die Schreiber der neutestamentlichen Berichte die Geschichte etwas korrigiert, um ihren neuen Religionen etwas mehr Überzeugungskraft zu verleihen? Das ist eine Frage der kritischen Vernunft. Eine bestimmte theologische Schule, die vor vielen Jahren mit Professor Bultmann in Marburg begann, gab dieser Angelegenheit dann auch eine ganz bestimmte, sehr geschickte Wendung und fügte hinzu, eigentlich ist das gar nicht wichtig, ob das damals wirklich passiert ist oder nicht, ob das Wahrheit ist oder nicht. Die Hauptsache ist die Bedeutung und die darin enthaltene Botschaft für uns. Was ist dazu zu sagen? Wie sieht der wahre Sachverhalt aus? Was findet derjenige vor, der kritisch und vorurteilslos an die ganze Sache herangeht? Zunächst einmal finden wir, dass sich die Berichterstatter selbst, die Schreiber, die Apostel, große Mühe geben, herauszustellen, dass das alles geschichtliche Wirklichkeit ist und dass es damals wirklich passierte. Sie waren ja schließlich selbst dabei gewesen. Petrus zum Beispiel schreibt, wir sind schließlich nicht erdichteten Geschichten gefolgt, als wir euch von der Macht und der Zukunft unseres Herrn Jesus Christus erzählt haben. Wir haben seine Herrlichkeit mit unseren Augen selbst gesehen. Johannes schreibt, wir berichten euch davon, was wir selbst gehört haben, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben, was wir mit unseren eigenen Händen selbst betastet haben. Paulus schreibt, wenn Jesus nicht wirklich von den Toten auferstanden wäre, dann wäre alle unser Predigen umsonst und euer Glaube wäre eine naive Illusion. Dann finden wir zum Beispiel, dass fast alle neutestamentlichen Berichte noch zu Lebzeiten der Augenzeugen zusammengeschrieben wurde. Das ist für die Historiker ein sehr bedeutendes Faktum. Wenn wir die gesamte erste Phase der Überlieferung betrachten, finden wir, dass alle eingeschalteten Kanäle stark auf Wahrhaftigkeit bedacht waren. Die Berichterstatter selbst hatten ein vitales Interesse an der Richtigkeit ihrer Angaben, weil das ja gerade zum Maßstab der Richtigkeit ihrer neuen Glaubensüberzeugung wurde. Die alten Juden waren wie keine andere Tradition auf extrem exakte Überlieferung bedacht. Paulus selber war zum Beispiel in dieser harten Schule aufgewachsen. Für ihn gab es nur belegbare Fakten. Lesen Sie mal die Briefe des Paulus. Wenn er irgendwo eigene Meinung einfließen lässt, sagt er das immer. Die frühe christliche Kirche gab sich große Mühe, eine sorgfältige Auswahl der ältesten Dokumente zu treffen, um ihre Geschichtsautorität herauszustellen. Das Material wurde nicht standardisiert, es wurde nicht über einen Leisten geschlagen. Die geschichtliche Echtheit dieser Dokumente wurde zur Basis für die gesamte kirchliche Orthodoxie. Außerdem noch ein sehr wichtiger Punkt. Hielten die damals sehr schnell einsetzenden harten Auseinandersetzungen über die Person Jesu und über das, was er sagte, das gesamte Geschichtsterrain ziemlich sauber. Hier konnten nur wirkliche Tatsachen überleben. Eventuell, alles eventuell dazu Erdichtete wäre schon damals sofort abgeschossen worden. Es konnte kaum das überleben, was wirklich passiert war. Nichts macht den Geschichtswissenschaftlern heute mehr Mühe, als solche Ereignisse der Vergangenheit zu erforschen, wo alle der gleichen Meinung waren. Denn hier ist alles statische Tradition. Kein Widerspruch, Dichtung und Wahrheit stehen ganz dicht beieinander. Und noch ein letzter Aspekt. Die neutestamentlichen Schreiber legten sich selbst beachtliche Beschränkungen auf. Keiner von ihnen versucht zum Beispiel zu beschreiben, wie Jesus von den Toten auferstand. Obwohl sie doch alle in der Nähe waren, als das passierte. Und sie gerade das doch sicher liebend gern beschrieben hätten. Aber sie hielten sich nur an das, was sie selbst erlebt hatten. Nichts sonst beschrieben sie. Erst viel später wurden dann sogenannte nachkanonische Evangelien beschrieben, deren Schreiber alles bis ins letzte Detail ausmalen. Wenn Sie das alles einem Geschichtswissenschaftler zur Prüfung vorlegen, dann wird er Ihnen sagen, dass wir viel mehr und viel Objektiveres von Jesus wissen, als zum Beispiel von Plato, von Sokrates, von Caesar, Karl dem Großen und vielen anderen Leuten. Historiker sind in der Regel überzeugt, dass das alles historisch und wahr ist. Und wenn die Historiker überzeugt sind, warum sollte ich dann zweifeln? Nur weil einige Theologen zweifeln? Komm. Ähnlich kritisch kann man auch alle anderen Fakten des Neuen Testaments studieren. Zum Beispiel, ob Jesus wirklich starb am Kreuz. Ob das Grab wirklich leer war. Und was die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass der Leichnam wieder gestohlen wurde oder dass Jesus nur bewusstlos ins Grab gelegt wurde. Über all das gibt es sehr kritische Untersuchungen von Medizinern, von Juristen, von Historikern. Und die Fakten sprechen immer für sich selbst, immer und immer wieder. Das heißt also, er ist wirklich auferstanden. Er hat wirklich dem Tod alle Macht genommen. Wenn ich darüber nachdenke, ist selbst meine kritische Vernunft versucht, Halleluja zu schreien. Das, was uns die Bibel über das Fundament des christlichen Glaubens berichtet, ist nicht nur theoretisch möglich und denkbar, es ist auch faktisch wahr, geschehen in Raum und Zeit. Dann ist da noch eine weitere Frage, die ich habe an das Christentum. Das ist die Frage nach der Bewältigung von Schuld. Und wenn Sie wollen, meine ethischen Fragen. Die christliche Botschaft bietet eine Grundlage für Ethik an, eine Art von Basis, von der aus ich Maßstäbe entwickeln kann für das, was gut und richtig ist und für das, was böse und falsch ist. Die diesbezüglichen Aussagen der Bibel sind einfach und sehr fundamental. Man kann sie in vier Hauptaussagen zusammenfassen. Da sagt die Bibel zum Beispiel, Gott sei ein sittliches Wesen. Recht und Unrecht, richtig und falsch, sind mehr als nur gesellschaftliche Maßstäbe. Sie beziehen sich auf etwas Absolutes, das im Wesen Gottes selbst liegt. Dann sagt die Bibel, dass Gott der Ursprung aller sittlichen Autorität sei. Das menschliche Gewissen ist ein sittlicher Imperativ, das sowohl von sittlichem Wesen Gottes herstammt, als auch von der Tatsache, dass der Mensch von Gott geschaffen wurde. Dann sagt die Bibel noch, ganz klar, der Mensch ist ein Sünder. Es ist die universale Erfahrung aller Menschen auf dieser Welt, dass es unmöglich ist, den Forderungen des Gewissens zu entsprechen und natürlich erst recht den Forderungen Gottes zu entsprechen. Und dann sagt die Bibel noch, dass Versöhnung möglich ist. Obwohl alle Menschen Sünder sind, ist ein dauerndes Friedensverhältnis mit Gott möglich, durch die persönliche Inanspruchnahme des stellvertretenden Leidens und Sterbens Christi. Das, was wir frohe Botschaft bezeichnen. Das alles hier hört sich mehr oder weniger abstrakt an und könnte auch aus einem Handbuch für Ethik stammen. Das in dieser Hinsicht Ungewöhnliche am Christentum ist jedoch die Tatsache, dass die Bibel das Böse so ernst nimmt. Seit ich Christ geworden bin, ist für mich die Existenz des Bösen wirkliche Tatsache und letzte Realität. Ich habe auch gelernt, dass das Böse genau wie das Gute Person ist. Keine andere Religion der Welt, keine andere Philosophie der Welt setzt uns klar vor Augen, dass Gut und Böse personhafter Natur sind und dass beide geistliche Mächte sind und beide in einem absolut kompromisslosen Konflikt miteinander befinden. Und dieser Konflikt wird in mir ausgetragen, täglich. Und bei Ihnen, in jedem Einzelnen von Ihnen. Dieser Konflikt, dieser Krieg, dieser kompromisslose Krieg zwischen Gut und Böse ist seit dem Sündenfall des Menschen, seit seiner ursprünglichen Abkehr von Gott, Teil seiner Natur, Teil seines Wesens, Bestandteil seines täglichen Lebens. Und wer das nicht ganz und gar erfasst hat, der lebt nicht nur atemberaubend naiv, sondern der lebt auch riskant und gefährlich und sehr mühselig. Denn er leidet und er weiß gar nicht mal, worunter er eigentlich leidet. Er wird es vielleicht bestenfalls bis in das Sprechzimmer eines Psychiaters bringen, wo ihm dann, der dann versucht, ihm auszureden, dass es überhaupt ein Problem gibt. Und er wird hinterher genauso drunter leiden wie vorher. Lassen Sie mich hier mal ganz deutlich und ganz klar einen weiteren Hauptgrund herausstellen, weshalb ich Christ bin. Ich bin auch deshalb Christ, weil die christliche Botschaft der Bibel die einzige Glaubens- und Lebensbasis ist, die mir auf sinnvolle und verständliche und auch noch hilfreiche Weise erklärt, warum es Schuld und Leid gibt in dieser Welt. Meine Damen und Herren, das kann keine andere Religion. Und außerdem erklärt sie mir noch, was ich damit machen kann und wie ich persönlich, wirklich und wahrhaftig von Schuld frei werden kann. Permanent. Und wem es schwerfällt, das zu glauben, dem biete ich noch einen weiteren Grund dafür an, dass das, was uns die Bibel über Schuld und Sünde erzählt und über schuldig werden und über schuldlos werden, wirklich stimmt und Sinn macht. Gestatten Sie mir bitte, dass ich Ihnen hier mal kurz und auf sehr skizzenhafte Art und Weise wieder darstelle, was sich bis jetzt in unserer Welt getan hat, nachdem wir versucht haben, den Begriff Sünde aus unserem täglichen Leben herauszuschaffen. Anlass zu dieser Überlegung gab mir ein Buch, das vor kurzem bei uns in den Vereinigten Staaten auf den Markt kam. Es ist von dem zurzeit berühmtesten amerikanischen Psychiater geschrieben, von Professor Dr. Karl Menninger. Und sein Titel ist: Was wurde eigentlich aus dem, was wir Sünde nennen? In diesem Buch geht dieser bekannte Mann und erfahrene Wissenschaftler und Arzt der Frage nach, warum und wieso wir eigentlich den Begriff und das Konzept von Sünde abgeschafft haben und was die Folge davon war. Noch zu Anfang dieses Jahrhunderts war die Sünde eine ernsthafte Angelegenheit, über die keiner Witze machte. Und doch war schon lange vorher der Grund dafür gelegt worden, den Begriff Sünde aus der Gesellschaft zu entfernen. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts fing man in Europa an, die Hauptverantwortung für falsches menschliches Verhalten auf den Staat zu übertragen. Der Staat bestimmte jetzt, was falsch war, und er bestrafte es auch. Mord, Diebstahl und andere Dinge waren jetzt nicht mehr unsittlich, sie wurden illegal, dem Staatsgesetz widersprechend. Mit anderen Worten, aus Sünde wurde Kriminalität. Was von der Sünde übrig blieb, waren Vergehen gegen das persönliche Gewissen oder auch gegen einen Moralkodex, in der Regel Angelegenheiten der Privatsphäre. Und das überließ man dann der Kirche. Ein weiterer Angriff auf den Begriff Sünde setzte ein, als man anfing daran zu zweifeln, ob Sündigen wirklich mit so harten Strafmaßnahmen zu ahnden sei, wie es im Mittelalter schon der Fall war. Eltern, Lehrer, Kirchen, Gerichte straften hart und mit der tiefen Überzeugung, dass das Gott wohlgefällig sei. Und plötzlich entdeckte man jetzt, dass das alles sehr mühselig war und fragte sich, ob das wohl wirklich Sünden waren. Und dann brauchte man eigentlich auch nicht mehr so hart zu bestrafen. Und dann passierte Anfang dieses Jahrhunderts noch etwas Entscheidendes. Sigmund Freud entwickelte die sogenannte psychoanalytische Schule. Und er führte das wissenschaftliche Denken in das Studium des menschlichen Verhaltens ein. Der Begriff der Schuld und das Bewältigen von Schuld wurden jetzt bedrohend neutral, distanziert, objektiv untersucht. Das Unbewusste wurde systematisch erforscht. Es entstanden neue Theorien des Verhaltens und man distanzierte sich von diesen einfachen, gut-böse Alternativen der Vergangenheit. Das Böse wurde plötzlich relativ. Sie wissen, dass es einen Nobelpreisträger gibt in unserer Tage, der ein Buch geschrieben hat, das sogenannte Böse. Kriminalität wurde jetzt plötzlich zu einer mehr pathologischen Angelegenheit. Der Übeltäter war jetzt für seine Taten nur noch begrenzt verantwortlich zu machen. Sünde wurde immer mehr und mehr zu einem antiquierten Begriff. Während man vorher also Sünde durch Kriminalität ersetzt hatte, ersetzte man jetzt Kriminalität durch krankhaftes Verhalten. Am Anfang war es also die Kirche gewesen, die Sünde bestrafte. Dann waren es die Gerichte, die Kriminalität bestraften. Und jetzt waren es Ärzte und Psychiater, die Kranke behandelten. Während man also zu Anfang den sittlichen und religiösen Aspekt von der Sünde abgelöst hatte, entfernte man jetzt sogar den eigentlichen Schuldaspekt. Damit wurde Sünde nun endgültig zu etwas Sinnlosem und verschwand endgültig aus der Öffentlichkeit. Jetzt wurden Witze über Sünde gemacht. Man sprach von Verkehrssündern, wenn Autofahrer falsch geparkt hatten. Man sündigte gegen sein Körpergewicht, wie zum Beispiel hier heute Abend. Die Frage, haben wir nun durch die Abschaffung des Wortes oder des Begriffs Sünde unsere Welt lebenswerter gemacht? Haben wir das Verhalten von Menschen gebessert? Die Frage können Sie selber genauso gut beantworten wie ich. Wir haben durch das Abschaffen der Sünde uns selbst unübersehbar bewiesen, dass die Bibel recht hatte in dem, was sie über Sünde sagte. Paulus schrieb damals vor fast 2000 Jahren an seine Freunde in Rom, er sagte, alle Menschen sind Sünder und haben nichts, was sie einem heiligen Gott anbieten könnten. Johannes ging sogar noch weiter, wenn er sagte, wer sündigt, der ist ein Sklave der Sünde. Und Paulus schreibt dann in seinem Römerbrief kompromisslos und sehr unmissverständlich noch, der für die Sünde zu bezahlende Preis ist Tod, endgültige Zerstörung. Was wir bis jetzt mit der Sünde gemacht haben, steht im klaren Gegensatz zu den Aussagen Gottes in der Bibel und zeigt uns klipp und klar, dass es falsch war, Sünde abzuschaffen. Wir strafen von Tag zu Tag mehr Kriminelle. Wir behandeln von Tag zu Tag mehr Neurotiker. Aber mit Sündern geben wir uns nicht mehr ab. Wenn wirklich niemand mehr zur Verantwortung gezogen werden kann für das, was er getan hat, und wenn gar keine sittlichen Fragen mehr gefragt werden, wenn persönliche Schuld gar nicht mehr verhandelt wird und wenn Gott selbst als Ankläger gar nicht mehr auftritt, dann sinken wir alle immer mehr ab in ein Meer von Verzweiflung, von Hilflosigkeit und von Brutalität. Jeder von uns weiß, dass es nicht irgendwelche Umwelteinflüsse sind, die uns zu Sündern machen. Es ist die magische Anziehungskraft des Bösen in uns, die uns Nein sagen lässt zu den Geboten Gottes. Ich habe das in meinem eigenen Leben immer und immer wieder empfunden. Wenn ich in mir die Macht der Sünde am Werk sah, in bestimmten Situationen meines Lebens, wo ich sehr versucht wurde, Dinge zu tun, von denen ich wusste, sie waren falsch. Sünde ist im tiefsten Sinn das Nein zur Liebe Gottes. Das Nein zur Nächstenliebe. Und zwar zugunsten einer Befriedigung des eigenen Ich. Ist Ihnen jemals aufgefallen, dass Sünde nie an der Zukunft ausgerichtet ist, sondern immer nur am Jetzt? Sünde ist zutiefst verantwortungslos. Ich weiß nicht, warum Gott mich mit einem freien Willen ausgestattet hat. Aber mein freier Wille und Ihr freier Wille hat das Böse erst möglich gemacht. Unser freier Wille hat auch das Gute möglich gemacht. Liebe, Güte, Freude. Indem uns Gott dieses Quantum an Freiheit geschenkt hat, das uns in die Lage versetzt, zwischen Gut und Böse zu entscheiden, hat er uns auch die letzte Glückseligkeit geschenkt, uns in Freiheit für das Gute zu entscheiden. Für mich ist es immer noch Glückseligkeit, wenn meine eigene Frau, die ich über alles liebe, sich immer wieder freiwillig für mich entscheidet und nicht für jemand anders. Das hat mit diesem Quantum Freiheit zu tun. Sie könnte sich ja auch für jemand anders entscheiden. Und vielleicht ist das ein unendlich schwaches Abbild dafür, dass der heilige Gott sich freut, wenn ich mich freiwillig für ihn entscheide und nicht gegen ihn. Wenn ich allerdings ein Ich habe, ein Selbst, das frei entscheiden kann, dann ist damit sofort auch die Möglichkeit gegeben, dass dieses Selbst sich nicht für Gott entscheidet, sondern selbst Gott sein will. Und genau das war die Ursünde Satans. Und genau das redet er uns immer und immer wieder ein. Und wenn ich dann auf der anderen Seite dieser diabolischen Versuchung gegenüberstehe, dass ich mir selbst Freude und Befriedigung bereiten kann, ohne Gott, und wenn ich diese magnetische Anziehungskraft des Bösen in mir selbst ganz wirklich sehe, und dann auf dieser Seite das absolut Gute sehe, und die Reinheit und die Wahrheit und die Güte Christi, dann weiß ich, wer Recht hat. Dann weiß ich ganz tief drin, wer wirklich Recht hat. Und dann überkommt mich ein ganz starkes Verlangen, auch so zu sein oder etwas von dem zu sein, was Jesus war. Und dann plötzlich weiß ich wieder ganz genau, warum ich eigentlich Christ bin. Dann verstehe ich auch plötzlich wieder, warum nur das Christentum es sich erlauben kann, sanftmütig und barmherzig zu sein, ohne sentimental zu werden. Weil es wahr ist, ganz und gar wahr. Denn was wahr ist, ist nie sentimental. Sentimentalität ist immer verlogen. Und dann sind da noch diejenigen Fragen zu beantworten, die ich meine geistlichen Fragen nennen würde, oder meine religiösen Fragen, Fragen, die zum Glauben führen. Der bekannte englische Autor C.S. Lewis, den ich gestern Abend schon einmal heraushob, der mich immer beeindruckt, sagte einmal in einem seiner Bücher, Wirklichkeit ist in der Regel etwas, auf das wir selbst nie gekommen wären. Und das ist einer der maßgeblichen Gründe, weshalb ich dem Christentum glaube, meine Damen und Herren. Es ist eine Religion, auf die ich nie selbst gekommen wäre. Sie hat genau diesen merkwürdig ungewöhnlichen Charakter, der Wirklichkeit zu eigen ist. Diese verblüffende Feststellung ist nicht nur typisch für diesen ungewöhnlichen Mann, sie charakterisiert auch die christliche Botschaft. Etwas, auf das wir nie selbst gekommen wären, ist keine Religion. Religion kannten wir schon immer. Ungezählte und sehr verschiedene Versuche des Menschen, mit Gott zusammenzukommen, ob Neger für Regentrommeln im Busch oder ob eine Hochreligion Menschen beeindrucken kann mit all ihren Dingen. Und in der Regel haben wir überhaupt keine große Mühe, Religionen zu verstehen. Es gibt Religionsvergleiche, es gibt Bibliotheken über Religionen geschrieben. Aber dass Gott seinen Sohn sterben lässt, damit ich leben kann, auf das wären wir nie gekommen. Aber hier beim Christentum geraten wir plötzlich mit einem Gott zusammen, der zugleich heilig und barmherzig ist. Zwei Dinge, die wir nur mit Mühe zusammenbringen können. Der seinen Sohn für mich sterben lässt, damit gleichzeitig seiner Heiligkeit und seiner Reinheit Genüge getan wird und ich zur gleichen Zeit aus Gericht und Verdammnis errettet werde. Im Gegensatz zu all den anderen Religionen, wo Menschen sich Mühe geben müssen, mit Gott zusammenzukommen, startet der Gott der Bibel alles selbst. Er ergreift die Initiative. Ich muss nur darauf antworten. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Dieser schon millionenmal von Millionen Menschen zitierte Vers aus dem Johannesevangelium. Falls das unglaubhaft klingt, meine Damen und Herren, dann nur deshalb, weil es für uns einfach zu einfach ist. Nicht, weil es zu kompliziert ist. Es erscheint fast wie eine Nicht-Religion. Eben weil Gott selbst hier die Initiative ergreift und nicht wir. Und im Mittelpunkt aller dieser Dinge steht immer wieder der Gleiche, Christus, der von sich selbst sagt, dass er das Ende aller religiösen Bemühungen des Menschen sei. Wenn mich irgendetwas überzeugt, ganz und gar überzeugt, dass die Botschaft der Bibel wahr ist, dann ist es diese bemerkenswerte Person Jesus Christus, der einzige Gott, den wir kennen, der Mensch wurde, mir zuliebe und ihnen zuliebe. Der einzige Gott, der Wunden hat, mir zuliebe und ihnen zuliebe. Ich las vor kurzem in einem Buch, das sich mit der Person Christi beschäftigte. Eine Amerikanerin warf die Frage auf, warum uns das, was dort im Neuen Testament beschrieben wird, so kalt lässt. Und sie schrieb, hier war ein Mensch göttlicher Natur und Herkunft, der mitten unter uns war und mit uns redete. Und was haben wir mit ihm gemacht? Die einfachen Leute hörten ihm zu, wo immer sie konnten, und freuten sich über ihn. Aber unsere führenden Persönlichkeiten von Kirche und Staat waren der Meinung, dass er zu viel redete und vor allen Dingen zu viel störende Wahrheiten verbreitete. Also bestachen wir einen seiner Freunde, ihn unauffällig an die Polizei auszuliefern, und wir erhoben Anklage gegen ihn auf der etwas wackeligen Grundlage, dass er ein öffentliches Ärgernis erregt hätte. Und dann ließen wir ihn öffentlich aufhängen an einem gewöhnlichen Galgen. Und danken Gott, dass wir den Kerl los waren. Das alles gereichte uns nicht gerade zur Ehre, selbst wenn er nur ein harmloser, verrückter Prediger gewesen wäre. Was manche Leute damals dachten und heute immer noch denken. Aber wenn es wirklich stimmt, was die Kirche sagt, dann ist das ja alles noch viel schlimmer. Denn dann hätten wir ja Gott selbst wirklich aufgehängt. Das ist die Botschaft, die wir so langweilig finden. Das entsetzliche Drama, in dem Gott selbst das Opfer ist und erhält. Wenn das für uns langweilig ist, was um alles in der Welt ist dann interessant? Darf ich Ihnen diese Frage mal heute Abend mitgeben? Wenn Sie Jesus nicht interessiert, was um alles in der Welt ist dann für Sie interessant? Ich persönlich bin hauptsächlich deswegen Christ, weil es Christus gibt. Was mich am Christentum fasziniert, ist Christus. Alles an ihm ist ungewöhnlich. Und alles an ihm ist faszinierend. Er war kein Produkt unserer Welt. Er kam von außen in diese Welt hinein. Alle Geschichte floss quasi um ihn herum. Sie sog ihn nicht auf. Er war eine kontinuierliche Herausforderung für alle, auch noch heute, auch an Sie. Er war die größte Herausforderung für sogenannte anständige Menschen, für solide Bürger, für angesehene Leute, für religiöse Menschen, für Kirchgänger, für Menschen wie Sie und ich, insbesondere. Nichts ist schwerer für uns Menschen zu begreifen als die Tatsache, dass aufrichtige, anständige, religiöse Menschen die schlimmsten Feinde Gottes sein können. Meine Damen und Herren, wenn wir das Textbuch geschrieben hätten für die letzte Szene, für den Tod Jesu, sind wir mal ganz ehrlich, hätten wir ihn dann
durch anständige, wohlangesehene, religiöse Menschen umbringen lassen? Kaum. Wir hätten eine solche Lösung für undenkbar gehalten, für pervers, für abgeschmackt, für gotteslästerlich. Und genau das war es ja auch. Die Frage des Pilatus an die Juden, was soll ich denn mit diesem Jesus machen, ist noch immer die zentrale Frage unseres Lebens. Können Sie seine Gleichnisse lesen, ohne diese unglaubliche Herausforderung zu spüren, die damit an Sie herangetragen wird? Was tun Sie eigentlich damit, wenn dieser Christus Ihnen in seinen Gleichnissen immer wieder vor Augen hält, dass es nur zwei Kategorien von Menschen gibt? Entweder Sünder, die um Gnade betteln, oder anständige Bürger, die glauben, das nicht nötig zu haben. Was sind Sie dann? Er lässt nie eine dritte Kategorie aufkommen. Vielleicht haben Sie alle diese Gleichnisse x-mal gehört und gelesen. Da ist zum Beispiel diese Szene in der Synagoge. Ganz vorn am Altar steht einer und sagt, ich danke dir Gott, dass ich so ein anständiger Kerl bin. Und ganz hinten steht einer, der sagt, Herr, vergib mir, ich bin nichts vor dir. Und Jesus lässt keinen Zweifel daran, was er über diese beiden denkt. Oder da ist die andere Szene auf dem Bauernhof. Ganz hinten kommt der eine Sohn des Bauern angelaufen, verlumpt, verdreckt, sich kindlich freuend, dass vorne der Vater steht und auf ihn wartet, trotz seines total vergammelten Lebens. Und hinter dem Haus kommt schon der andere Sohn. Und der wird gleich seinen Vater fragen, warum freust du dich denn nicht, wenn ich nach Hause komme? Ich bin doch nie weggelaufen. Warum veranstaltest du denn für mich kein Fest? Und wiederum lässt Jesus keinen Zweifel daran, was er über diese beiden denkt. Und dann ist da noch diese Szene auf dem Marktplatz. In der Mitte steht eine Frau, die man beim Ehebruch erwischt hat. Und sie weiß, dass sie schuldig ist. Und sie kann nur noch um Gnade betteln, um Barmherzigkeit. Und um sie herum stehen alle diese anständigen Leute, diese Mitbürger, mit ihrem unbarmherzigen Sinn für Gerechtigkeit. Und sie haben sogar ein Schriftwort, auf das sie sich berufen können. Und auch hier lässt Jesus keinen Zweifel daran, wer über die Frau denkt und wer über diese Leute denkt, die da drumherum stehen. Was machen Sie damit, wenn Jesus Ihnen diese beiden Alternativen vor Augen stellt und fragt, wer bist du denn? Sind Sie diese Frau oder diese Männer? Der eine Sohn oder der andere? Der da vorne steht in der Kirche oder der da hinten? Er lässt Ihnen keine dritte Kategorie. Gehörst du zu denen, die um Vergebung bitten? Gehörst du zu den Sündern? Oder zu den Anständigen, die Vergebung nicht nötig haben? So oft ich mir das vor Augen halte und das wirklich lese, was da steht, sagt mir immer wieder mein Gewissen, er hat Recht. Er hat Recht und ich habe Unrecht. Meine Damen und Herren, diese bis ins innerste Mark vorstoßende, schmerzende und im gleichen Augenblick auch heilende und aufrichtende Begegnung mit Gott finde ich nur, wenn ich Christus gegenüberstehe. Demgegenüber sind alle, und ich sage nochmal, alle anderen Religionen für mich flach und oberflächlich. Deshalb bin ich Christ. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, Ihnen zu erklären, warum ich immer noch Christ bin. Ich konnte das ja nur in Skizzen tun. Ich habe versucht, diese drei Fragen zu beantworten, die ich mir selbst oft gestellt habe. Die Frage nach der historischen Wahrheit, eine intellektuelle Frage, Frage nach der Bewältigung von Schuld und die Frage nach der geistlichen Wirklichkeit, nach Christus. Und bei der Beantwortung aller drei Fragen stoße ich immer wieder auf das Zentrum des Christseins, auf Christus. Und ich werde nie müde werden, über ihn nachzudenken und ihn anzuschauen und mich an ihm zu freuen, weil er mich fasziniert. Und er ist der eigentliche Grund, weshalb ich hier heute Abend stehe und über das alles geredet habe. Natürlich war es mir ein Anliegen, Ihnen zu erklären, warum ich Christ bin. Aber mein eigentliches Anliegen war, ihnen so viel davon zu erzählen, dass Jesus die eigentliche Wahrheit ist, die man überhaupt nur wissen kann, und der einzige und alleinige Gott und Zugang zum ewigen Leben und die alleinige Vergebung aller Schuld, die man erfahren kann, dass er selbst beginnt, für sie attraktiv zu werden.
Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums,
das, was hier steht, sagt er, in diesem Neuen Testament ist aufgeschrieben, damit ihr glauben könnt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Es ist aufgeschrieben, damit ihr glauben und euch auf ihn berufen könnt und auf diese Weise ewiges Leben gewinnt. Ich würde mich von Herzen freuen, wenn einige unter Ihnen, die heute Abend in diesem Saal, die noch keine Christen sind, das einfach wagen würden zu tun, hier heute Abend, anfangen an ihn zu glauben, indem sie sich auf ihn berufen und auf das, was er gesagt hat, und auf diese Weise ewiges Leben gewinnen. Ich bin der Meinung, dass es dem Thema dieses Abends angemessen ist, wenn wir ihn auf eine bestimmte Weise abschließen. Wir haben in der letzten Stunde eine Menge von Fragen bewegt, die sich alle gruppierten um die Hauptfrage des Abends: Ist es heute noch sinnvoll, in unserer Welt Christ zu sein? Sollte ich mein Leben an den Gott binden, der sich in Christus den Menschen bekannt gemacht hat? Ich habe versucht, Ihnen meine Gründe dafür darzulegen, warum ich Christ bin und warum ich mein Leben an Christus gebunden habe und warum er für mich letzte Autorität ist, der Sinn meines Lebens, der Gott, von dem ich all mein Vertrauen und meine liebende Hingabe gegeben habe. Ich weiß jedoch sehr wohl, dass ich Ihnen diesen Christus nie in Ihren Kopf und schon gar nicht in Ihr Herz und Gewissen hineinreden kann oder sogar hinein argumentieren kann. Das habe ich oft versucht und ist mir nie gelungen. Es ist immer Gott selbst in der Person des Heiligen Geistes, der Menschen innerlich überwindet, in Freiheit zu ihm Ja zu sagen. Die Welt, in der wir täglich leben, betäubt in der Regel unsere geistlichen Fragen. Oft nur durch permanente Geschäftigkeit. Geschäftsleute unter uns wissen das nur zu gut. Deshalb kann ein Abend wie der heutige durchaus eine gute Gelegenheit für Sie sein, Ihr Leben und Ihr Verhältnis zum Schöpfer Ihres Lebens zu überdenken. Falls Sie dabei sind, das zu tun, dann möchte ich Ihnen gern noch ein klein wenig Hilfestellung dazu geben, wie Sie das tun sollten. Und ich möchte Sie bitten, Ihre Gedanken heute Abend ganz und gar zu einem Ende zu denken. Gestern Abend nach dem Vortrag kam ein junger Mann zu mir und fragte mich: Ich habe irgendwie den Wunsch, Christ zu werden, aber ich weiß nicht, wie man das macht. Was muss ich tun? Ich bin dieser Frage oft begegnet und weiß deshalb, dass es die Frage vieler ist. Es ist vielleicht sogar die Frage von einigen von Ihnen heute Abend in diesem Saal. Was muss ich denn tun, wenn ich Christ werden will? Lassen Sie mich dazu noch ein ganz paar simple Kommentare machen. Wenn Gott zu Ihnen geredet hat heute Abend und Sie sich dessen gewiss sind, dass Sie daraus Konsequenzen ziehen möchten und auch sollten, dann könnten Sie und dann sollten Sie bestimmte Schritte unternehmen. Die bestimmten Schritte, die Sie unternehmen, wenn Sie Christ werden wollen, sind nur deshalb bestimmt, weil Sie sich auf etwas ganz Bestimmtes beziehen. Dieses ganz Bestimmte kann und darf zum Beispiel nie Ihr Gefühl sein, weil Gefühle sehr schnell wechseln und trügen und dadurch die ganze Sache sehr subjektiv werden würde. Ein auf Gefühl begründeter Glaube ist hochgradig subjektiv und wird den späteren rauen Anforderungen dieses Lebens in der Regel nie standhalten. Sie müssen sich beim Christwerden schon auf etwas objektiv Bestimmtes verlassen. Was auch dann noch wahr ist und dann noch standhält, wenn Sie selbst vielleicht mal nicht mehr standhalten. Das Bestimmte, auf das Sie sich beim Christwerden beziehen können und beziehen müssen, sind bestimmte Aussagen des Wortes Gottes, zu denen ich Ihnen vorhin einiges sagte, warum es wirklich wahr ist. Gott selbst hat es uns schriftlich gegeben, unter welchen Bedingungen er uns annimmt, ganz und gar annimmt, quasi vorbehaltslos. Es gibt drei grundsätzliche Dinge, die sollten Sie fassen können, bevor Sie sich Gott innerlich übergeben und ihn hineinbitten in Ihr Leben. Das Erste, was Sie fassen und festhalten sollten, ist das, dass der große Gott, der diese Welt gemacht hat, sich liebend für Sie interessiert und eine Lebensgemeinschaft mit Ihnen sucht und Ihnen Freude die Fülle geben möchte und einen Frieden, der allen anderen Dingen standhält. Das sollten Sie fassen können und festhalten können. Und das Zweite, was Sie fassen und festhalten sollten, ist, dass Gott heilig ist und gerecht und dass Sie schuldig sind, weil Sie egoistisch sind und dass Sie nichts haben, nichts und nochmal nichts, was Sie einem heiligen Gott anbieten könnten und was vor ihm Bestand hätte. Die Bibel sagt ganz und klar zwei Dinge dazu. Sie sagt, dass wer Sünde hat, des Todes schuldig ist. Und dass ein heiliger Gott mit Sünde nichts zu tun haben will. Gott ist ohne weiteres nicht unser Freund. Was können wir dazu tun? Dazu kommt jetzt dieses Dritte, was ich Sie bitten möchte, ganz klar aufzunehmen, zu fassen und festzuhalten. Gott selbst hat eine Möglichkeit geschaffen, dass wir trotz unserer Schuldhaftigkeit und unserer Verdammnis zu Gott kommen können und wieder liebend mit ihm Gemeinschaft haben können und leben können, sogar in Ewigkeit. Und Gottes Weg dafür, dass er heiliger Gott bleibt und wir trotzdem als Sünder zu ihm kommen können, ist der, dass er einen anderen stellvertretend für meine und für ihre Schuld hat sterben lassen. Dieser andere muss natürlich unschuldig sein, sonst kann er ja nicht für meine Schuld sterben. Jesus Christus, Gottes Sohn. Und wenn Sie das fassen können und bejahen können und auch bejahen wollen, dass Gott selbst zu Ihnen sagt, ich hab's für dich getan. Wenn Sie das wirklich akzeptieren, dann ist nur noch ein ganz kleiner Schritt notwendig, nämlich derjenige, dass Sie sich innerlich vor Gott beugen und ihm sagen, Herr Gott, ich möchte gern mit dir zusammen geraten. Und ich möchte, dass du jetzt mein Leben ausfüllst und mich leitest. Ich kann dich aber nicht erreichen, weil du heilig bist und weil ich unheilig bin, unrein. Weil du mir jedoch einen Weg angeboten hast, trotzdem zu dir zu kommen, möchte ich diesen deinen Weg annehmen. Und ich nehme deshalb den stellvertretenden Sühnetod Christi für meine Schuld in Anspruch und möchte, dass er ab heute mein Herr und Heiland wird. Ich beziehe mich dabei, Herr, auf dein Wort, was du einem deiner Propheten gegeben hast. Lassen Sie mich noch einiges von dem vorlesen, auf das ich mich bezogen habe, als ich Christ wurde, und auch das auf Sie sich beziehen sollten. Lassen Sie mich hier zum Beispiel nur sagen, was Johannes dazu sagt, einer der Propheten. Johannes sagt in Offenbarung 3,20, das spricht Christus, er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Eines seiner frappierend simplen Bilder. Wenn jemand meine Stimme hört und öffnet dann die Tür, dann werde ich zu ihm hineingehen. Es hört sich fast an wie für Kinder geschrieben. Dann sagt der gleiche Johannes in Johannes 1,12, allen denen, die ihn aufnahmen in ihr Leben, schenkte er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und der gleiche Johannes schreibt dann noch in seinem ersten Brief, wer nun den Sohn Gottes in sich hat, bei sich hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.
Und Paulus sagt dann noch ganz klar in Römer 8, in der Lebensgemeinschaft mit Christus trifft uns jetzt keinerlei Verdammungsurteil mehr. Jesus Christus hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Sehen Sie, darauf beziehe ich mich, wenn mich jemand fragt, woher wissen Sie denn, dass Gott Sie akzeptiert hat? Ich weiß, dass er mich akzeptiert hat, weil ich mich auf ihn selbst beziehe. Wenn mich zum Beispiel jemand fragt, sind Sie verheiratet? Dann sage ich ja auch nicht, vielleicht, ich habe das Gefühl. Sondern ich sage ja. Und wenn die Gegenfrage dann kommt, woher wissen Sie das, dass Sie verheiratet sind? Dann sage ich, weil ich einmal vor dem Standesbeamten ja gesagt habe. Ich erinnere mich sogar noch an das Datum. Das ist eine Frage der Legalität. Und genauso gut ist mein Christsein zuallererst eine Frage der Legalität. Ich habe einmal ja zu Gott gesagt, nichts anderes. Und ich habe ja gesagt, nachdem ich das hier gelesen habe, was ich Ihnen eben vorlas. Deshalb weiß ich, dass mein Erlöser lebt. Nachdem ich das hier jetzt so kurz noch zusammenfassen durfte, möchte ich vorschlagen, dass wir diesen Abend, an dem wir so viel Grundsätzliches des Christseins zusammen bedacht haben, mit einem Gebet beschließen, ebenfalls mit etwas Grundsätzlichem. Und ich möchte diejenigen unter Ihnen, die diese einfache und doch so schwere Entscheidung für Christus treffen möchten, bitten, dieses kurze Gebet mit mir zu bitten, im Stillen mit mir zu beten. Darf ich Sie bitten, Ihren Kopf zu neigen? Großer Gott und Herr, wir danken dir für diesen Abend, an dem wir miteinander über deinen großen Plan, den du uns offenbart hast in deinem Wort, nachdenken durften, den du entworfen hast, um uns zu retten. Wir danken dir immer wieder für deinen Langmut und für deine Liebe und für deine Barmherzigkeit, mit der du uns nachgehst, Tag für Tag. Du hast zu allen Zeiten, überall und unter allen Bedingungen immer wieder Menschen mit deinem Ruf erreicht und sie sind umgekehrt und haben sich dir zugewandt, deinem Sohn Jesus Christus. Ich bitte dich hier heute Abend ganz besonders für diejenigen, die jetzt und hier deinen Ruf an sie persönlich vernommen haben und möchte stellvertretend für sie zu dir beten, o Herr. Herr Jesus Christus, ich brauche dich, denn ich allein kann nicht zu dir kommen. Ich bin schuldig. In meinem Leben ist Sünde. Ich nehme deinen Weg an, mir diese Schuld zu vergeben und akzeptiere dich als meinen neuen Herrn. Mache mich zu einem neuen Menschen, zu einer neuen Kreatur. Darum bitte ich dich, Herr. Ich beziehe mich dabei auf die Verheißungen deines Wortes und ich danke dir, dass du mich erhörst und dass du mich annimmst.